Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Willkommen zur Wochenendsendung von Radio Prag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Markéta Kachlíková und ich werde Sie durch die Sendung begleiten. Das vergangene Jahr galt hierzulande als das sogenannte Rosenberger Jahr. Landesweit und auch im Ausland wurde das böhmische Adelsgeschlecht der Rosenberger vorgestellt. 2012 knüpft nun das Jahr der Bernstein an. Und eben diesem mächtigen Adelsgeschlecht gilt unser Kapitel aus der tschechischen Geschichte. In der Sprachsendung Tschechisch gesagt wenden wir uns keinem historischen, sondern einem sehr modernen und aktuellen Thema zu, dem Internet. Und im Kultursalon stellen wir die neuesten Streifen der tschechischen Filmregisseurin Helena Třeštíková vor. Ihr Privatuniversum ist ein Porträt einer tschechoslowakischen Familie in der Normalisierung. Bleiben Sie also dran, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Das tschechische Kulturministerium und das staatliche Denkmalschutzamt haben im vergangenen Jahr ein Pilotprojekt angestoßen. Landesweit und auch im Ausland wurde das böhmische Adelsgeschlecht der Rosenberger vorgestellt. An das sogenannte Rosenberger Jahr knüpft nun das Jahr der Bernstein oder auf Deutsch der Bernstein an. Die Herren von Bernstein sollen im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit noch reicher als ihre Kollegen aus Rosenberg gewesen sein. Besonders ihre Bauten erinnern noch heute an sie. Doch es gab in der Familie auch schwarze Schafe, die alles verprasst haben. Nun soll das ganze Jahr über an vielen Orten im Land an das aus Mähren stammende Adelsgeschlecht erinnert werden. Anlass genug für ein weiteres Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Am Mikrofon ist Till Janzer.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Burg Pernstein liegt rund 40 Kilometer nordwestlich von Brünn. Urkunden über ihren Bau und die Anfänge der Herren von Pernstein gibt es leider nicht. Immerhin hat sich eine Sage erhalten. Eine Version dieser Sage beginnt mit einem Mann namens Vienjavar, einem Köhler aus der Gegend.
Der Köhler verbrachte die meiste Zeit des Tages außerhalb seiner Hütte. Während seiner Abwesenheit gewöhnte sich ein Auerochse an, täglich die Hütte zu besuchen und das Brot des Köhlers zu essen. Vienjavar lauerte dem Ochsen eines Tages auf. Als der Auerochse erschien, witterte er zwar den Mann, doch Vienjavar war schneller und trieb dem Ochsen einen Ring durch die Nüstern. Der Köhler zog das Tier an dem Ring bis nach Brünn, wo gerade der König weilte. Der König wunderte sich über Vienjavars Kraft und fragte ihn, was er sich als Belohnung für seine Tapferkeit wünsche. Vienjavar antwortete, er wünsche sich Freiheit und ein Stück Erde.
So soll aus dem unfreien Köhler der Edelmann von Pernstein geworden sein, behauptet die Sage. Fakt ist, dass die Herren von Pernstein einen Auerochsen in ihrem Wappen trugen. Doch über die tatsächliche Herkunft des Adelsgeschlechts ist nicht viel bekannt. Als erster Besitzer der Burg wurde im Jahr 1208 in einer Urkunde des Bischofs von Olmütz ein gewisser Stefan von Mödlau, Sohn des Gotthard, erwähnt. Der Namenszusatz von Pernstein tauchte jedoch erst knapp 80 Jahre später auf. Die Blütezeit der Adelsfamilie beginnt indes an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Sie ist verbunden mit Wilhelm II. Von Pernstein. Es ist die Zeit der böhmisch-österreichischen Auseinandersetzungen und Wilhelm steht zunächst auf der Seite des neu gewählten Königs Wladislaw II. Von Böhmen und Ungarn. Er ist damit Gegner des Gegenkönigs Matthias Corvinus. Doch dann wird sein Bruder gefangen genommen. Dazu Petr Svoboda, stellvertretender Leiter und Hauptkastellan beim Nationalen Denkmalschutzamt.
Nachdem Zdeněk von Sternberg, ein Verbündeter von Matthias Corvinus, Wilhelms Bruder gefangen genommen hatte, blieb diesem nichts anderes übrig, als die Seite zu wechseln. Am Hof von Corvinus in Budapest kam Wilhelm von Pernstein wohl zu großem Reichtum, allerdings wissen wir nicht wie. Als es 1479 zum Frieden kam, arbeitete Wilhelm wieder am Hof von Wladislaw. Nun lieh er dem König eine große Summe Geld und erhielt dafür umfangreiche Ländereien. Das heißt, mit Wilhelm wuchs der pernsteinsche Besitz bedeutend an.
Neben Besitzungen in Mähren kamen auch Ländereien in Ostböhmen hinzu. In der Gegend um Pardubice betrieben die Pernsteins vor allem Fischerei, und das vielleicht noch intensiver als die Herren von Rosenberg, wie manche Quellen behaupten. Zumindest galt die Familie aus Mähren bald noch reicher als das Adelsgeschlecht aus Südböhmen. Am Königshof bescherte ihnen das hohe Ämter. Das Vermächtnis des Reichtums der Herren von Pernstein ist sogar noch heute zu besichtigen. Dazu Dunja Panenkova, Hauptkuratorin einer Ausstellung über die Pernsteins, die ab Mai in Prag gezeigt wird.
Die Pernsteins haben sich durch ihre hervorragende Bautätigkeit in die tschechischen Geschichtsbücher eingetragen. Die Burg Pernstein hat eine vorbildliche, märchenhafte Architektur. Pardubice ist wiederum ein bedeutendes Beispiel für die baulich-urbane Verbindung einer Stadt mit dem Sitz eines Renaissance-Fürsten. Und dann natürlich Litomyšl, ein Architektentraum, weil das Schloss praktisch auf der grünen Wiese erbaut wurde.
Vratislav von Pernstein ließ das Schloss Litomyšl in den Jahren 1568 bis 1581 erbauen. Entworfen wurde es von italienischen Baumeistern im Renaissance-Stil. Vratislav, der lange Jahre am Kaiserhof in Wien das Amt des Oberstkanzlers von Böhmen versah, hat sich aber noch um Weiteres verdient gemacht, ergänzt Petr Svoboda.
Als junger Mann war Vratislav mit dem späteren Kaiser Maximilian II. Auf Kavaliersreise unter anderem in Spanien unterwegs. Danach war er als Diplomat in kaiserlichen Diensten und nahm in dieser Funktion zum Beispiel in London an der Hochzeit des spanischen Königs Philipp II. Mit Marie von England teil. In Spanien lernte er aber seine Frau kennen und die brachte die spanische Kultur nach Böhmen. Der damalige Palast der Pernsteins galt deswegen als angesehener spanischer Salon. Auf diese Weise kam aber auch das Prager Jesulein in die heutige tschechische Hauptstadt, was vielleicht nur wenige wissen.
Der ganze Luxus kostete indes viel Geld, über das die Herren von Pernstein immer weniger verfügten. Während Wilhelm II. Für seine Leihgeschäfte an den König noch Gegenleistungen erhalten hatte, mussten sich die folgenden Generationen mit Schuldscheinen zufrieden geben. Der König ließ anschreiben und die Herren von Pernstein liehen sich deswegen ihrerseits Geld, sagt Petr Svoboda. Sie tappten sozusagen in die Schuldenfalle. Vratislav von Pernstein und seine Brüder waren viel zu unerfahren, um ihre Ländereien beieinander zu halten. Zum schwarzen Schaf der Familie avancierte Vratislav Bruder Jaroslav.
Er verschuldete sich so sehr, dass er nach Italien fliehen musste, das in viele kleine Stadtstaaten aufgeteilt und deswegen unübersichtlich war. 1560 starb er in Italien und ließ seine Gläubiger auf ihren Forderungen sitzen.
Der Niedergang des Adelsgeschlechts hatte begonnen, die Schuldenspirale beendete die Blütezeit. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Der Dreißigjährige Krieg beendete nämlich die Existenz der Pernsteins im Mannesstamme. Oder zumindest die letzten Hoffnungen darauf. Denn Vratislav Eusebius von Pernstein, Enkel des spanienbegeisterten Vratislav, war schon 37 Jahre alt, als er unverheiratet starb. Er wurde im norddeutschen Tangermünde bei einer Erkundungstour für die Truppen des Feldherrn Tilly tödlich verwundet und hinterließ keine Erben. In der weiblichen Linie kam es früher bereits zu einer Verbindung mit einem anderen Adelsgeschlecht, den Rosenbergern. Am 11. Januar 1587 heiratete Polyxena von Pernstein den verwitweten Magnaten Wilhelm von Rosenberg. 4¼ Jahrhunderte sind seit der Hochzeit vergangen. Am 11. Januar 2012 haben deswegen das tschechische Kulturministerium sowie Historiker und Kunsthistoriker das Jahr der Herren von Pernstein eröffnet. Dunja Panenkova.
Dieses Datum haben wir auch für die symbolische Übergabe des Stabes vom Rosenberger Jahr zum Pernstein-Jahr erkoren. Dahinter steht ein Programm für die nächsten 10 Jahre. Das Nationale Denkmalschutzamt will ab jetzt jedes Jahr eines der böhmischen, mährischen und schlesischen Adelsgeschlechter vorstellen, die das Land im Laufe von 1000 Jahren beherrscht und verwaltet haben.
Ovládali tuto zemi a pomáhali je spravovat po více jak 1000 let.
Die Ehe von Polyxena von Pernstein und Wilhelm von Rosenberg blieb im Übrigen kinderlos, bis der Mann 1592 verstarb. Polyxena ging aber eine neue Ehe ein, übertrug den verbliebenen Reichtum auf die neue Familie und wurde damit zur Stammmutter eines weiteren bedeutenden Adelsgeschlechts der tschechischen Geschichte, der Lobkowitz.
Im Laufe des Jahres 2012 sollen an vielen Orten in Tschechien Veranstaltungen zum Adelsgeschlecht der Pernstein stattfinden. Die größte davon ist eine Ausstellung im Salmpalais auf dem Prager Hradčín von Anfang Mai bis Ende Juli. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Nach dem Geschichtskapitel, das Till Janzer für Sie vorbereitet hat, folgt in unserem Programm nun der Sprachkurs. Das Internet ist zurzeit ein europaweites Thema, und zwar vor allem im Zusammenhang mit den Protesten gegen das sogenannte ACTA-Abkommen zur Bekämpfung von Urheberrechtsfälschungen. Um das Internet geht es auch in Tschechisch gesagt. Im heutigen Sprachkurs geht es um einen Anglizismus, der sich sowohl im Deutschen als auch im Tschechischen in der Alltagssprache eingenistet hat und in beiden Sprachen immer häufiger benutzt wird. Es geht um das Internet, im Tschechischen allerdings um den
Internet.
Der Artikel ist nicht der einzige Unterschied zwischen dem deutschen und dem tschechischen Internet. Während man im Deutschen im Internet etwas sucht, schlägt man im Tschechischen auf dem Internet nach.
Na internetu.
Umgangssprachlich kann man statt
Internet
auch nur
net
sagen, beziehungsweise auf dem Netz.
Na netu.
Man kommuniziert durch das Internet,
přes Internet,
beziehungsweise über das Netz.
Po síti.
Beim Internet handelt es sich um ein Kommunikationsmittel, das durch die weltweite Verknüpfung von Computern,
počítače,
zwecks Austausch von Text, Bild, Musik und Videodateien gekennzeichnet ist. Es ermöglicht die Nutzung von Internetdiensten wie E-Mail,
Mail,
Datenübertragung,
přenos dat,
Webseiten,
webové stránky
und in letzter Zeit zunehmend auch Telefon, Radio und Fernsehen. Verfügt man über einen Internetzugang,
internetové připojení,
und nutzt man das Internet, ist man ein Internetnutzer,
uživatel.
Wer gerade angeschlossen ist, der ist online,
být online.
Schaut man als passiver Nutzer Webseiten an, dann surft man im Internet.
Surfovat.
Im Tschechischen nennt man diese Tätigkeit auch
brouzdat,
wobei es sich um eine Anleihe vom englischen Verb to browse handelt. Allerdings bezeichnet
brouzdat se
ursprünglich patschen oder streifen. Ein Programm, das das Anschauen von Webseiten ermöglicht, ist ein Webbrowser.
Prohlížeč.
Auch andere tschechische Verben, die mit dem Internet zusammenhängen, wurden aus dem Englischen entliehen. Mailen,
mailovat,
googeln,
googlovat
oder skypen,
skypovat.
Doch für weitere Aktivitäten gibt es eigene tschechische Ausdrücke. Daten herunterladen heißt
stahovat,
Daten speichern ist
ukládat
und Daten zur Verfügung stellen heißt
sdílet.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit der Sprachkurs. In unserem Programm folgt nun der Kultursalon. Helena Třeštíková ist bekannt für ihre Dokumentarfilme. Sie begleitet meistens Personen durch ihr Leben und sie verbleibt nicht nur Wochen oder Monate bei den Protagonisten. Helena Třeštíková dokumentiert das Leben von Menschen über Jahre hinweg. Zu ihrem bekanntesten Werk gehört sicherlich die Dokumentation des Lebens von René, der während der Aufnahmen immer zwischen Gefängnis und Freiheit gependelt ist. Nun ist ihr neuester Film in die Kinos gekommen. Sie hat die 37 Lebensjahre des Sohnes einer Freundin mit der Kamera begleitet. Soukromý vesmír, Privatuniversum, ist ein Porträt einer tschechoslowakischen Familie in der Normalisierung. Hören Sie mehr von Marco Zimmermann.
Pět hodin se nám narodil. To je ten Honzík. A tak to všechno začalo. Začal jsem psát deník.
Znám kraj, kde zlatne réva a poutní...
Jan bzw. Honza Kettner kommt im Jahr 1974 in einem Krankenhaus in Prag zur Welt. Sein Vater Peter Kettner entschließt sich, das Leben der Familie ab diesem Zeitpunkt in einem Tagebuch zu dokumentieren. Aber nicht nur das Tagebuch sollte dauerhafter Begleiter der Familie werden, sondern auch die Kamera von Helena Třeštíková. Und das bis ins Jahr 2011. Die Regisseurin erzählt, wie alles begann.
Der eigentliche Impuls, diesen Film zu drehen, war die Geburt von Honza. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Film über ihn sein muss. Wir sehen, wie er auf die Welt kommt und wir verfolgen, wie er auf diese Welt klarkommt und wie er sein Leben verbringt.
Der Zuschauer verfolgt aber nicht nur das Leben von Honza. Er wird natürlich auch Zeuge der tschechoslowakischen Geschichte, von der grauen Zeit der Normalisierung bis in die Gegenwart der Tschechischen Republik. Zu den Filmaufnahmen liest Peter Kettner aus seinen Tagebuchaufzeichnungen die entsprechenden Stellen vor und gibt dem Film dadurch eine intime Note. Ein Gefühl, ganz nah, manchmal auch zu nah bei der Familie zu sein. Aufgelockert wird die Erzählung immer wieder durch Einblendungen von historischen Fernsehsendungen, Politikeransprachen und Dokumentationen. Sie stehen aber immer in Verbindung zur Familiengeschichte. So schneidet Třeštíková nach Honzas Geburt folgende Sätze einer Moderatorin in den Film.
Sie werden nicht zum Mond oder zu anderen Planeten in den Urlaub fliegen. Sicherlich aber wird Ihre Zukunft so sein, wie Sie sie gestalten. Das liegt vor allem an Ihnen. Also auf ein großartiges und glückliches Morgen.
Natürlich entbehrt dies nicht einer gewissen Ironie. Schließlich lebte die Familie in der tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und daher bot die Zukunft nicht wirklich alle Möglichkeiten. Die Familie kämpft dann zunächst auch mit dem Alltag der sozialistischen Realität. Die Wohnung ist zu klein, als das zweite Kind auf die Welt kommt, entscheidet sich daher die Familie, aus der gemeinsamen Wohnung mit Mutter und Großmutter nach Liberec umzuziehen. Der Vater, ein Elektriker, nimmt dort eine Arbeit als Techniker eines Schwimmbads an und erhält das Recht, ein zum Areal gehörendes Haus zu beziehen. Die Mutter Jana, eine studierte Soziologin, erzählt im Film, wie sie das Leben zu dieser Zeit empfand.
Mir hat es nichts ausgemacht, zu Hause zu sein. Mein Mann hat es mir ermöglicht, er hat gesagt, er hätte dies gerne und er hatte nichts dagegen. Wir hatten ja drei Kinder. Heute wäre das wahrscheinlich anders. Ich würde arbeiten, mich selbst verwirklichen oder selber Geld verdienen. Aber damals war es auch einfacher für mich, zu Hause zu sein. Es gab nichts zu kaufen, man konnte nirgendwo hinfahren. Es war alles irgendwie ruhig. Ich war wirklich sehr wenig emanzipiert und hatte überhaupt keine beruflichen Träume. Das konnte ich auch gar nicht.
Obwohl die Familie ein ruhiges und normales Leben führt, bricht doch gerade der Hauptprotagonist aus. Die Samtene Revolution, wie die politische Wende von 1989 in Tschechien genannt wird, fällt zeitlich mit Honzas Pubertät zusammen. Honza habe sich entschieden, dass er die Schule abbreche. Er sei in 4 Fächern durchgefallen, erklärt der Vater die Lage des Sohns. Dieser hat bereits mit 15 begonnen, sich intensiv mit der Zucht und dem Konsum von Marihuana auseinanderzusetzen. Honza selbst sieht die Sache entspannt. Ich denke, es geht um 2 Sachen. Einen Menschen zu gebären und dann zu leben und ihn leben zu lassen. Eigentlich bin ich furchtbar verwirrt. Honza beginnt, durch die Welt zu reisen. Nach einigen Umwegen über Rumänien und Israel landet er schließlich nach der Jahrtausendwende in Spanien. Dort sympathisiert er mit jungen, alternativen Basken und arbeitet in einer Gaststätte als Tellerwäscher. In Spanien verliebt er sich aber auch und beginnt, mit Edurne und ihrem noch 15-jährigen Sohn zusammenzuleben. Mit seiner Familie hält er aber immer Kontakt. Zu einem Bruch mit den Familienangehörigen oder ihrem Leben kommt es nicht. Ich treffe gerne meine Familie, aber immer, wenn ich meine Mutter länger als eine Stunde sehe, geraten wir uns in die Haare. Es ist besser, wenn wir etwas auf Distanz sind. Tatsächlich war es wohl vor allem in den späteren Jahren schwer, den Film weiterzudrehen. Zwar hatte sich Honza nie gegen das Projekt ausgesprochen und immer freudig mitgearbeitet, nur sei es doch manchmal schwer gewesen, ihn auf der Welt aufzuspüren, sagt Helena Tschestikova. Im Film ist auch der Schlagersänger Karel Gott regelmäßig zu sehen. Er dient als Symbol der Zeit und auch als Symbol dafür, wie Menschen es geschafft haben, im kommunistischen System zu überleben. Er berichtet davon, wie er in Las Vegas LSD probiert hat, hält eine Rede bei der Unterzeichnung der Anticharta und ist zu sehen, wie er am 17. November 1989 mit Karel Krill zusammen die Nationalhymne auf dem Wenzelsplatz singt. Warum hat Tschestikowa ausgerechnet Karel Gott als Konstante im Film ausgewählt?
Karel Gott ist die Sicherheit unseres Lebens. Ich habe für den Film Sicherheit und Unsicherheit gebraucht. Karel Gott ist also die Sicherheit und die Erforschung des Weltraums die Unsicherheit. Das sind die 2 Prinzipien, die unser Leben durchdringen. Daher war ich auch sehr glücklich, als Karel Gotts Lieder im Weltraum erklangen.
Der Weltraum ist die 2. Konstante im Film. Bereits zu Beginn sieht man eine Rakete starten, Ausflüge ins All werden immer eingeblendet und auch Honza möchte als Kind gerne Astronaut werden. Er malt als Kind Raketen und spielt auf dem Spielplatz Astronaut. Der Film endet mit einer Feier zu Honzas 37. Geburtstag in Liberec. Die Familie lässt eine Spielzeugrakete aufsteigen, die sinnbildlich erst beim 2. Versuch abhebt. Insgesamt ist der Film langsam, aber nie langweilig. Er ermöglicht intime Einblicke in eine tschechische Familie, aber auch in die tschechische Geschichte. Möchte man Tschechien und Tschechen verstehen lernen, gibt der Film sicherlich wertvolle Hinweise.
Soweit Marco Zimmermann mit seinem Kultursalon. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte vysílání Rádia Praha.